Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef,
hallo,
schön
Lynn.
Dich zu sehen.
Ja, schön dich zu sehen, schön, dass es endlich mal weitergeht.
Ja.
Was?
Ich habe nur geguckt, ob hier alles richtig gestellt ist. Okay. Wie ist es jetzt so lange her, das letzte Mal?
Wir
ich muss erst mal
erst wieder
reinkommen. Ja.
Und wir wollen ein bisschen was anders machen, haben wir gesagt, weil wir wollen ein bisschen mehr up-to-date sein. An so einem Tag wie heute, wo irgendwie die Temperaturen so über 30 Grad sind, fühlt sich das so extrem ambitioniert, überambitioniert an.
Ja.
Aber es ist unser Ziel. Wir wollen das Aktuelle ein bisschen mehr in den Vordergrund stellen.
Wir haben uns ein bisschen eine neue Struktur für unsere Folgen überlegt, die wir euch jetzt kurz erklären. Und dann lasst euch für den Rest einfach überraschen. Und wir haben jetzt im Prinzip immer noch unser Hauptthema, das wir euch auch immer in der Folgenbeschreibung nennen, das ihr irgendwie aus dem Titel so ein bisschen ableiten könnt, und sprechen aber vorher jetzt immer über aktuelle Ereignisse im Literaturbetrieb. Natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit, aber das, was uns so umgetrieben hat und was so los war, wollen wir so ein bisschen besprechen. Und am Ende wollen wir so ein bisschen in die Vergangenheit schauen. Am Ende jeder Folge erinnern wir uns ganz kurz an jemanden, der irgendeinen Jahrestag hat oder vor gewisser Zeit eine besondere Rolle gespielt hat. Wie würdest du das beschreiben? Was ist das eigentlich, ein Requiem?
Requiem klingt gleich so traurig. Nee, kann ja auch schön sein, aber einfach die Historie nicht zu vergessen, die Literaturhistorie nicht zu vergessen. Mhm. Und ich glaube, was wir machen, ist, wir verankern den Podcast dadurch mehr in der jeweiligen Woche. Was ist in dieser Woche passiert? Was gibt's Neues? Und was ist eben vielleicht vor 140 Jahren in dieser Woche passiert?
Ja, genau.
Was gab's da Neues im Literaturbetrieb? Plus eben unser Thema. Und dafür haben wir eigene Kategorien.
Genau, die werdet ihr gleich kennenlernen, die spielen wir euch ein. Oder mehr würde ich dazu gar nicht sagen zu diesem Zeitpunkt. Was wir aber noch vielleicht sagen können, ist, dass wir ja eigentlich montags erscheinen wollen. Aber wie das eben so ist, kinderkrank und so weiter, es wird sich auch hier und da mal verschieben. Aber sie kommt immer, die Folge der Woche. Im Vulkan. Ja, entsprechend dieser unserer neuen Kategorie habe ich dir auch gleich mal was mitgebracht, was mich jetzt schon eine Weile beschäftigt, was aber immer noch aktuell ist und immer noch, ja, rätselhaft, nämlich das Verschwinden von Bodo Hell. Hast du davon überhaupt irgendwas mitbekommen?
Nein, und ich habe zwei Fragen. Wer ist Bodo Hell und wo ist er verschwunden und was ist passiert?
Genau, also Bodo Hell ist ein österreichischer Schriftsteller. Der ist 1943 in Salzburg geboren, ist also jetzt schon über 81 Jahre alt, und der ist am 11. August im Dachsteingebirge verschwunden. Und zwar muss man dazu wissen, dass er auf der Grafenbergalm eigentlich seinen Sommerwohnsitz hat und dort auch so Tiere hütet und seine Bücher schreibt, also sehr eng auch mit der Landschaft verwoben ist. Und er wollte dort wohl nach Aussagen eines Bekannten losgehen zu Fuß und ein paar Tiere nach Hause holen, weil es ist so, dass die quasi mehr oder weniger frei rumlaufen und dementsprechend eben manchmal weiter weg unterwegs sind und dann eben nach Hause geführt werden müssen. Und von einer solchen Tour scheint er dann nicht zurückgekehrt zu sein. Es wurde dann gesucht. Man muss dazu sagen, dass der Dachstein so ein großes, unübersichtliches Hochplateau ist mit ziemlich vielen Absturzstellen. Ja, man konnte dann nach 2 Wochen sogar durch die Auswertung von Handydaten das Suchgebiet nochmal eingrenzen. Und trotzdem hat niemand auch nur irgendeine Spur von Bodo Hell gefunden. Und mittlerweile, ich habe heute sogar nochmal nachgeschaut, ist die groß angelegte Suche eingestellt. Und
wie läuft sowas dann eigentlich, weißt du das? Also suchen dann noch Privatpersonen oder Angehörige so weiter, aber es gibt…
Es stand lange der Zeit da, dass einzelne kleinere Gruppen noch weitersuchen. Mhm. Ich glaube auch, dass es einfach schwer zu akzeptieren ist, einen Angehörigen zu verlieren und dann wirklich gar keine Spuren zu finden. Ich meine, nach so einer langen Zeit kann man ja sogar und muss man ja vielleicht sogar davon ausgehen, dass Bodo Hell verunglückt ist,
ja,
in diesem Gebiet. Aber weshalb mich das Thema auch nicht loslässt, ist natürlich auch die Tatsache, dass man es eben nicht weiß und dass das jetzt so ein
offen bleibt.
Offenes Ding ist. Und ja, auf jeden Fall habe ich davon hier in Deutschland super wenig gelesen, eigentlich fast gar nichts. Und deswegen dachte ich, ich spreche es mal kurz an. Ging mir auch nah. Ich hatte jetzt zuletzt von Bodo Hell sein Buch gelesen. Jetzt fällt mir schon wieder der Titel nicht ein, wie vor 10 Minuten auch schon nicht. Aber das war ein ganz wichtiges Buch und zwar hieß das Begabte Bäume, genau. Und das ist bei Droschel erschienen letztes Jahr und hat dann auch große Auszeichnungen bekommen.
Um was geht's da? Oder wie können wir uns sozusagen das vorstellen?
Ja, das ist wie so ein, also das Buch ist eigentlich wie so ein kleines Sammelsurium, also wie so ein Herbarium eigentlich, ein literarisches. Das heißt, da sind ganz viele Bäume, wie der Titel auch schon sagt, Gewächse vorgestellt, werden auf literarische Weise verarbeitet und er flicht da ganz viel Mythologie ein, Volkskunde, Hausgebrauch, Rezeptartiges. Also es ist so ein ganz
so
besonderes
fragmentarisch
Buch.
Dann?
Ja, es ist einfach zu jedem Baum, der da eben in dieser Region besteht, so ein kleiner Eintrag.
Und wie ist die Sprache, würdest du sagen?
Ja, man merkt einfach, dass Bodo Hell dieser Landschaft oder Landschaften grundsätzlich wahnsinnig nahe kommen kann und dass er ein unglaubliches Wissen hat. Also er hat ja irgendwie Jahrzehnte auf dieser Berggrafenalm eben die Sommermonate verbracht. Man muss sich das ja auch mal vorstellen, ne? Der ist über 80. Das ist ja ein super schwieriges Gelände und der war da einfach zu Hause. Und das merkt man in diesen Büchern halt auch. Und ja, das heißt, ich werde das weiter im Blick behalten, mal gucken, was dazu noch Neues geben wird irgendwann. Aber das wollte ich dir heute unbedingt erzählen. Und es gibt natürlich noch das andere große Thema, über das wir sprechen müssen, wenn das Auto vorm Fenster vorbeigefahren ist. Es geht leider nicht anders. Das Fenster muss auf sein. Wir drehen hier sonst durch bei diesen Temperaturen. Aber das andere, was ich dir mitgebracht habe, ist natürlich die Longlist des Deutschen Buchpreises.
Oh ja.
Die ist raus und allein 5 AutorInnen sind aus Sachsen dabei. Da kommt ja ein bisschen Regionalstolz bei mir hoch. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Wobei man wahrscheinlich sagen muss, wenn Leipzig nicht wäre, dann würde das nicht mehr so aussehen, oder?
Ja, das stimmt.
Sind die auch alle aus Leipzig? Die meisten, glaube ich, ne? Oder haben zumindest…
Ich weiß es gerade gar nicht genau, aber…
Zumindest diese Connection.
Ich kann ja mal grundsätzlich die Eckdaten durchgeben.
Ja, gerne.
Wir haben 13 Frauen und 7 Männer, wenn man das jetzt so dualistisch unterteilen möchte.
Sehr ungerecht, finde ich.
Also, ungerecht, ja, fühlt sich Josef jetzt direkt benachteiligt.
War das schon immer so? Ist das ein Problem, über das wir reden müssen?
Es gibt darunter 3 Debüts, Romandebüts, was auch ungewöhnlich ist. Und 13 Bücher dieser 20 Titel, genau, sind von AutorInnen, die bisher noch nie für den Buchpreis nominiert waren. Das ist ja auch was Besonderes, ne? Gleich so eine hohe Auszeichnung zu beginnen. Es ist ganz interessant, er wird dieses Jahr zum 20. Mal verliehen, der Deutsche Buchpreis, ist für alle, die das noch nicht wissen, mit 25.000 Euro dotiert und die 5 FinalistInnen auf der Shortlist erhalten 2.500 Euro, das heißt, ich erwarte jetzt mit großer Spannung die Shortlist und wie viel Sachsen dann noch übrig ist. Und die Preisverleihung findet am 14. Oktober statt, zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse. Also wir haben jetzt richtig schön was, worauf wir hinfiebern können.
Und weißt du, wann die Shortlist rauskommt?
Am 17. September.
Okay, da werden wir dann auch auf jeden Fall nochmal drüber
richtig
sprechen.
Richtig.
Vielleicht dann auch ein bisschen eingehen, aber jetzt erstmal so, wollten wir so allgemein sprechen. Gibt es irgendwelche Bücher, wo du gesagt hast, ja, da fieber ich mit oder
genau,
das interessiert mich zumindest?
Tatsächlich habe ich nur ein einziges gelesen von der Longlist, also bevor die bekannt wurde, ja, nämlich von Martina Hefter. In diesem Monat ist in der September-Ausgabe des Kreuzers aus Leipzig ein Interview von mir mit Martina Hefter drin. Ich konnte das Buch eben dafür lesen und mich dann mit der Autorin unterhalten. Könnt ihr gerne mal reinlesen, wenn ihr mögt. Das war auf jeden Fall ein richtig, richtig tolles Buch und ein super Gespräch. Genau, und ansonsten bin ich total neugierig auf das Buch von Ruth Maria Thomas. Das lese ich aber auch sozusagen nochmal aus beruflichen Gründen für eine Moderation im Herbst. Über die werden wir sicherlich auch noch sprechen. Aber auf das freue ich mich auch sehr. Wie geht's dir denn mit der Longlist?
Also ich interessiere mich besonders für das Buch von Clemens Meyer, der ja sehr lange jetzt nichts geschrieben hat und sehr lange daran gearbeitet hat. Hab aber ein gewisses Problem, Lynn. Und zwar, das Problem liegt in den Inhalten von seinen Büchern. Irgendwie bin ich mit seinen Kurzgeschichten immer sehr warm geworden und finde auch, dass der einen wirklich guten Stil hat, der mir sehr gefällt. Der auch meine Art, sage ich mal, von Literatur, so dieses karge, an Hemingway und amerikanischem Erzählen orientierte hat. aber seine Handlung von den Romanen klingt immer so, dass ich so denke, das ist nicht so ganz mein Cup of Tea sozusagen. Und deswegen bin ich so hin und her gerissen zwischen, der hat da lange dran gearbeitet, das ist bestimmt gut geschrieben, ich hätte schon Lust, das zu lesen und vielleicht werde ich es auch lesen, und hör dir mal die Handlung an. Ich habe mal einfach die Handlung, die, also ne, der Klappentext so ein bisschen. Im Velebit-Gebirge erlebt ein ehemaliger Partisan die abenteuerlichen Dreharbeiten der Winnetou-Filme. Jahrzehnte später finden an genau diesem Ort die brutalen Kämpfe der Jugoslawienkriege statt. Mittendrin eine Gruppe junger Rechtsradikaler aus Dortmund, die die Sinnlosigkeit ihrer Ideologie erleben muss. Und in Leipzig werden bei einer Konferenz in einer psychiatrischen Klinik die Texte eines ehemaligen Patienten diskutiert. Wie gelang es ihm, spurlos zu verschwinden? Konnte er die Zukunft voraussagen? Und was verbindet ihn mit dem weltreisenden Dr. May, der einst ebenfalls Patient der Klinik war? Das ist halt so, das ist so diese große Abenteuergeschichte und irgendwie auch Fabulierlust. Und wie wäre das denn, wenn man das mal mit dem zusammenspinnt? Also
Ach, das sind keine einzelnen Geschichten.
Nee, das ist der gesamte Roman quasi, ne? Also der hat dann okay, so einzelne Stränge.
Crazy, ja.
Und das ist dann immer so ein bisschen mein Problem, warum ich dann so nicht ganz so Lust habe, es zu lesen manchmal.
Ja, das verstehe ich. Ich bin Team Bodo Hell, dass man sich so über 10 Seiten mit so einem Baum beschäftigt, weißt du?
Ganz, ganz. Konzentrier dich einfach auf deine Geschichte. Okay, aber vielleicht ist es, also ich denke, es ist ein gutes Buch trotzdem.
Ja.
Und vielleicht werde ich es schaffen. Wir werden auf jeden Fall, wenn es zur Shortlist geht, nochmal über den Buchpreis reden.
Genau, und vielleicht sollten wir trotzdem nochmal was aufgreifen. Es wurde nämlich auf Intellectuals, wir können euch das auch mal verlinken, berechtigte Kritik an dieser Longlist geäußert. Da war eben die Rede davon, dass nur 2 von den 20 Titeln aus Indie-Verlagen kommen. Und zwar Toni und Toni von Max Oravin und Findet mich von Doris Wirth. Und die sind jeweils erschienen beim Literaturverlag Droschel, der übrigens eben auch, und da schließt sich der Kreis, Bodo Hell verlegt haben, als auch der Geparden-Verlag aus Zürich, der für das andere Buch verantwortlich ist. Und das ist natürlich für alle, die irgendwie über die Bedeutsamkeit von Independent-Verlagen wissen, wieder so ein bisschen so ein, ja, ernüchterndes Gefühl, dass die so wenig vertreten sind.
Dass dann auf den großen Bühnen sie trotzdem ganz an den Rand gedrängt sozusagen.
Naja, vor allem allein zum Beispiel 4 Titel sind vom Rowohlt Verlag.
Ja.
Ja. Also da merkst du einfach, dass da Repräsentation nicht stattfindet.
Ja. Also mehr Independent-Verlage zu den großen Preisen. Und wir kommen zur nächsten Kategorie.
Richtig, Hauptkategorie. Die helle Kammer.
Wir reden heute über James Baldwin und nehmen uns wie viele andere in der Verlagsbranche bei Veranstaltungen Autoren, Autorinnen zum Anlass, dass sich sein Geburtstag dieses Jahr zum 100. Mal jährt. Und zwar ist er am 2. August 1924 geboren. Und Lynn, ich würde dir kurz was über die Biografie erzählen, bevor ich dich dann fragen würde, was so dein Verhältnis zu James Baldwin ist, ob du irgendwas von ihm schon mal gelesen hast.
Ja, ich finde vor allem spannend, über die Biografie zu sprechen, weil wir werden ja auch nach Deutschland kommen, wenn mich nicht alles täuscht, oder?
Wir werden später nach Deutschland kommen, ja. Aber erstmal einen kleinen Überblick. Also er wurde am 2. August 1924 geboren, wie schon gesagt, als James Arthur Jones noch, im New Yorker Stadtteil Harlem. Er ist dann dort aufgewachsen. Seine Mutter war erstmal alleinerziehend, also der Vater ist sofort wieder verschwunden von der Bildfläche. Und er hatte aber viele Geschwister und wurde dann vom Stiefvater miterzogen. Der Stiefvater hatte den Nachnamen Baldwin und da hat dann sozusagen James Arthur Jones wurde dann zu James Baldwin. Und dieser Stiefvater, der war sehr gewalttätig, war aber gleichzeitig auch in der Kirche, was sich ja leider überhaupt nicht ausschließt, wie wir wissen. Und der war Baptistenprediger und hat Baldwin so ein bisschen ermutigt, da auch mitzumachen. Und Baldwin war dann Predigerlehrling, sowas gab es, also dass Jugendliche Predigten gehalten haben in den Kirchen.
Das kann ich mir bei ihm auch so wahnsinnig gut vorstellen, also wenn ich da allein an Go Tell It from the Mountain denke.
Ja. Also irgendjemand hat geschrieben in einem der Bücher, die ich jetzt zur Vorbereitung gelesen habe, dass es wohl keinen so bibelfesten Schriftsteller jemals mehr gab als wie James Baldwin und die Bibel und ist total in seinen Texten drin und auch dieser Predigerton ist total in den Texten drin. Er hat es dann aber später irgendwann wieder aufgegeben, also er hat das als Jugendlicher quasi eine Zeit lang gemacht und es hat aber auf jeden Fall seine Sprache geprägt. Parallel dazu hat er auch schon angefangen zu schreiben, hat eine relativ angesehene Highschool besucht, was bedeutet im Umkehrschluss, dass er eigentlich als schwarzer Mann da fast alleine war unter lauter Weißen. Aber er war eben sehr talentiert und ich würde fast sagen, aus heutiger Sicht kann man sagen, dass er schon so ein ziemlicher Überflieger war, was du wahrscheinlich auch sein musst, um einfach in Harlem geboren, dann trotzdem Karriere zu machen als schwarzer Mann in den USA jener Zeit. Er hat Essays geschrieben, die ihn sehr schnell populär gemacht haben. Und gleichzeitig war es aber halt so, dass der gesellschaftspolitische Zustand in den USA, der Rassismus, ihn halt ziemlich an seinen Nerven gezerrt hat und er es irgendwann einfach nicht mehr ausgehalten hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat dann auch das mal so beschrieben, dass er gesagt hat, mir war klar, entweder ich gehe oder dieses Land macht mich kaputt. Und dann ist er erstmal nach Paris gegangen. 1948 ist er nach Paris gezogen und hat da eben die Erfahrung gemacht, dass es zwar auch Rassismus gab, aber dass er von den Parisern halt vor allem als Amerikaner gesehen wurde und nicht als Schwarzer oder als, ich will jetzt diese Schimpfworte gar nicht in den Mund nehmen, aber wie er eben in den USA von Weißen gesehen wurde.
Ja.
Er hat weiter Essays geschrieben, die wurden auch alle ziemlich populär, auch an seinem ersten Roman gearbeitet und hat in Paris auch war in der Szene sozusagen. Er hat Max Ernst getroffen, den Bildhauer und Maler, Simone de Beauvoir, Sartre oder auch Truman Capote. Also er war da schon in den Kreisen sozusagen mit drin. In den Folgejahren hat er dann immer wieder zwischen den USA und Europa gewechselt, weil er wurde dann Teil und auch einer der Sprecher oder einer der Fürsprecher für die Bürgerrechtsbewegung. Er kannte sowohl Martin Luther King als auch Malcolm X. Er kannte Medgar Evers, einen der anderen großen Anführer, der sehr früh erschossen wurde. Und er hat sein Leben lang sich mit Amerika auseinandergesetzt und dafür gekämpft, dass sich die Situation zwischen Schwarz und Weiß in Amerika verbessert. Aber er brauchte auch immer wieder, so hat er das auch selber beschrieben, den Abstand und ist dann wieder nach Europa gegangen und hat in Paris gelebt, hat auch in Istanbul gelebt und hat tatsächlich dann auch, war eine Zeit lang auch in Deutschland mal oder hatte da mehrere Aufenthalte. Aber so die wichtigen europäischen Orte, würde ich sagen, sind Paris, Istanbul und dann Saint-Paul-de-Vence, was ist ziemlich nah daran ist, wo ich meinen letzten Urlaub gemacht habe, nämlich an der Côte d'Azur und da ist er dann auch verstorben. 1972, also erstmal hat er sich eben, ich habe gesagt, bei der Bürgerrechtsbewegung beteiligt und auch am Marsch auf Washington, da war er dabei. Da war er in so einer kleinen Gruppe von Intellektuellen und Schauspielern auch und so, da war auch Marlon Brando und so dabei, Sidney Poitier. Das waren sozusagen die Promis, die beim March of Washington so mitgemacht haben. Und 1972 ist ein Buch erschienen, No Name in the Streets heißt das, wo er auf die 60er Jahre zurückblickt. Und das ist wie so ein langer Essay, wo er halb autobiografisch, halb gesellschaftspolitisch sich das Ganze anguckt. Was ist mit dieser Bürgerrechtsbewegung passiert? Wie ist die gelaufen? Wie war die mit seinem eigenen Leben verwoben?
Ja.
Ich sage das jetzt, weil wir über dieses Buch sprechen wollen. In seinen letzten Jahren hat er einige Ehrungen erhalten, unter anderem einen, wie ich finde, sehr wichtigen Orden, der französische Verdienstorden der Ehrenlegion. Das ist so ein Orden, den verleihen die Franzosen sehr gerne an Künstler und Künstlerinnen, die irgendwie in Frankreich arbeiten. Also Patti Smith hat den erhalten oder so. Aber das ist halt, ich sage deswegen, dass der wichtig ist, weil der wird halt nicht einfach mal so verliehen. Weißt du, was ich meine? Das ist nicht so, da hast du nicht einfach mal Glück mit einem Buch oder so und dann gibt es da halt einen Hype um das Buch und dann gewinnst du den vielleicht mal, wie jetzt zum Beispiel beim Deutschen Buchpreis, sondern da musst du wirklich schon lange dir einen Werk aufbauen, um eine Chance zu haben, diesen Preis eben zu kriegen. Der wird dann immer von den Präsidenten des Landes, die entscheiden dann quasi, wem sie den verdienen, verleihen. Also den hat er bekommen, hat dann in der California University Schreibworkshops gegeben, also ist auch da immer bis zum Ende seines Lebens hin und her gereist. Ganz interessant fand ich auch, dass er gegen Ende seines Lebens zweimal nach Russland gereist ist, um sich mit Michail Gorbatschow zu treffen und über den Frieden zu reden. Also er war wirklich auch vernetzt. Und hat halt immer auch weiter veröffentlicht. 1987 ist er am 1. Dezember in Saint-Paul-de-Vence eben gestorben an Speiseröhrenkrebs. Und an seiner Beerdigung in New York, da kann man das auch nochmal sehen, nahmen ihm Tausende teil und befreundete Intellektuelle wie Toni Morrison, von der wir nachher noch kurz was hören werden, und Maya Angelou hielten da auch die Trauerreden. Und Lynn, wir haben... Es gab halt jetzt wirklich eine ganze Flut, kann man sagen, von Baldwin-Büchern. Ja. Und bevor ich auf so ein paar zu sprechen komme, die ich so kennengelernt habe oder dich gelesen habe, würde ich dich jetzt gerne einfach mal fragen, was verbindest du mit Baldwin? Wer ist das so für dich? Hast du was von dem gelesen und wie fandest
ja.
du das?
Na, ich bin ja wie wahrscheinlich alle einfach Riesenfan dieser Neuübersetzungen von Miriam Mandelkopf. Und habe da zum Beispiel diesen großen Familien- und Befreiungs- und Glaubensroman von dieser Welt gelesen. Den fand ich wahnsinnig beeindruckend, weil ich eben diese Art und Weise der Glaubenssuche und dieser Verbundenheit mit dieser Religion und der Kirche als Institution und als Ort der Gemeinschaft, das hat mich sehr beeindruckt. Und ansonsten, großer Fan bin ich auch von Nach der Flut das Feuer.
Das ist der Essay.
Der Essay, wo es um Rassismus geht, um Gleichberechtigung, um Politik und wo auch in der Ausgabe, die übersetzt ist von Miriam Mandelkopf, noch der Brief an den Neffen, glaube ich, mit abgedruckt ist. Also das ist wirklich, das, ja.
Das ist einer von den großen literarischen Texten, kann man sagen.
Auf jeden
also,
Fall.
Wenn man so, also wenn man eine Best-of-Liste zusammenstellen sollten von wirklich beeindruckenden Texten, dann würde ich sagen, könnte The Fire Next Time immer da irgendwie drauf sitzen.
Ich habe nur ein Wehmutströpflein. Ich weiß immer nicht, ob es Wermut oder Wehmut heißt, aber das klären wir bei der nächsten Folge. Aber ich finde ein bisschen schade, dass Go Tell It on the Mountain in der Neuübersetzung von dieser Welt heißt. Einfach, weil ich dieses Motiv, dieses vom Berg sprechen, dieses enorme biblische Motiv, das
so ein bisschen verloren geht in der
Übersetzung.
Es geht
da so ein bisschen verloren. Aber ja, gut, ansonsten, ne? Also, wahnsinnig wichtige Bücher für mich. Ich habe jetzt nochmal durch den Umzug, den ich jetzt vor ein paar Wochen hatte, auch nochmal Bücher aussortiert. Im Gegensatz zu dir habe ich ja nur ein einziges Regal und habe so versucht, ein Element zu finden, welche Bücher bleiben dürfen und warum. Mhm. Und dann war für mich so das Element des Trostes ganz wichtig. Bücher müssen für mich irgendwie tröstlich sein, wenn ich sie behalten möchte. Nicht lesen tue ich alles Mögliche. Aber und Baldwin ist da eben auch dabei geblieben, weil ich diese Art, wie er auf der Welt sich bewegt und wie er sie betrachtet, das sind für mich einfach unvergleichliche Gedanken sozusagen, denen ich da immer wieder gerne gefolgt bin. Mhm. Wie ist das denn bei dir? Über welche Bücher willst du denn heute sprechen?
Ich würde gerne da ansetzen, wo du jetzt aufgehört hast, weil du hast zwei interessante Punkte reingebracht, finde ich. Das eine ist, du hast über Go Tell It on the Mountain geredet, die Übersetzung. Das war sein Debütroman ja tatsächlich. Er hatte davor eben, wie gesagt, Essays veröffentlicht und es gibt auch so ein bisschen so die Erzählung, dass er eigentlich der große Essayist ist, der auch ganz gute Romane geschrieben hat, vor allem die frühen Romane seien gut, die späteren dann irgendwie nicht mehr so. Mhm. Man kann aber sagen, also ein ähnlicher Fall finde ich, was das angeht, ist so Susan Sontag. Ich weiß nicht, ob du das auch so ein bisschen verfolgt hast, dass es bei ihr auch immer so war, dass man so gesagt hat, naja, die Romane sind nicht so gut wie ihre Essays als Intellektuelle. Und sie selber hat aber diese Romane total ernst genommen. Ich würde sagen, bei Baldwin ist der Fall noch ein bisschen anders gelagert, weil er schon noch mehr Schriftsteller als Intellektueller war oder auch sein wollte, aber halt ein Leben lang auch damit gekämpft hat, dass die Zeiten so waren, dass er beides sein musste. Also er konnte sich quasi nicht rausziehen und einfach sagen, okay, das, was in Amerika passiert, das, was mit schwarzen Menschen in Amerika passiert, soll einfach passieren, es geht mich nichts an, ich bin Künstler. Gleichzeitig hat er aber ein Leben lang darum gerungen, künstlerisch autonom sein zu können und zu sagen, ich lasse mich hier auch nicht, ich möchte mich auch nicht vereinnahmen lassen und wenn ich einen Roman schreibe, dann muss ich einen Roman schreiben nach den Regeln, in Anführungszeichen, der Literatur und kann das nicht irgendwie machen im Sinne von irgendeinem Aktivismus. Also hat er immer beides verfolgt. Und ich glaube, jetzt möchte ich zu dem anderen Punkt noch kommen, den du gesagt hast, dies mit dem Trost spenden und dass das berührend ist. Ich habe auch nochmal nachgedacht und gedacht, es gibt eigentlich so, es gibt sicherlich mehr, aber ich habe jetzt mal zwei Kategorien von Schriftstellern oder Schriftstellerinnen mir aufgemacht. Das eine wäre so irgendwie so Nabokov und Thomas Mann, wo man das Gefühl hat, die gucken so alles so ein bisschen von oben an, nehmen auch gerne so die allwissende Perspektive, autoriale Erzählinstanz.
Über Generationen teilweise
hinweg. Und erzählen
über
Generationen und können überall rein, sowohl quasi in den Kopf des Hausmädchens als auch in dem von dem Boss, der irgendwie das ganze Imperium leitet, sage ich mal, oder die ganze Familie leitet und so weiter. Und es gibt die Autoren und die Autorinnen, die als Gegenbild so ein bisschen ganz persönlich, die ganz persönlich an ihrem irgendwie dran sind und die ihr Ich immer mit aufs Spiel setzen, wenn sie ein Buch schreiben. Weißt du, was ich meine? Die, wo du das Gefühl hast, diese Art von Distanzierung, die ist einfach nicht möglich.
Die können die sich also gar nicht leisten.
Die, und die funktioniert auch nicht. Also sozusagen bei Baldwin würde ich sagen, sowohl in den Romanen als auch in den Essays, egal in welchen du aufschlägst, es gibt Geschichten, es gibt Figuren. Es ist nie so, dass du jetzt einfach sagen würdest, das ist alles 1:1 autobiografisch. Und trotzdem ist es auch nie so, dass das nicht auch ganz viel mit dem zu tun hat, was er erlebt hat. Deswegen sind auch diese Essays, zum Beispiel The Fire Next Time, das hattest du gesagt, da schreibt er an seinen Neffen. Er taucht immer persönlich auf, auch wenn er mal quasi das große Panorama zeichnet oder so. Irgendwann in der nächsten Szene taucht er wieder auf und ist dann als James Baldwin, als Schriftsteller drin. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, um sein Werk zu verstehen. Und so muss man, glaube ich, auch verstehen, dass sowohl die Romane als auch die Essays, das gehört bei ihm alles extrem zusammen und ist alles wie so ein kleines weiteres Puzzlestein, was am Ende ein Bild gibt von dem Kampf, den er geführt hat. Und wie er versucht hat, sozusagen sich selber zusammenzusetzen und ein Leben zu führen. Ich habe da auch ein Zitat mitgebracht, was ich dann später noch vorlesen möchte. Aber jetzt lass uns zu den Büchern kommen. Unter den Neuübersetzungen für dieses Jahr ist Kein Name bleibt ihm weit und breit. Das ist der erwähnte Essay, den ich vorhin erwähnt habe, 1972, No Name in the Streets im Original. Auch übersetzt von Miriam Mandelko in dieser Reihe. Der DTV gibt ja die ganzen Baldwin-Bücher neu raus, auch sehr schön. Übrigens sind alle Bücher über Baldwin, die ich jetzt mitgebracht habe, mit einem großen Foto von ihm. Also er ist auch einer dieser Schriftsteller, die sehr fotogen waren.
Das stimmt, aber meine sehen anders aus.
Ich weiß, das war früher noch so.
Ja.
Das hat man am Anfang gemacht, aber jetzt ist man dazu übergegangen, die alle so rauszugeben mit Fotos von ihm drauf.
Ach krass, okay, hat man die Reihe nochmal neu aufgesetzt.
Die Reihe nochmal.
Dann machen wir euch mal ein Foto von allen rein, weil meine sind ja noch die alten sozusagen.
Genau,
dann können wir alle mal
vergleichen. Und es ist vom Stil her gar nicht so anders. Ne? Man kann es trotzdem irgendwie noch erkennen, dass das dazugehören könnte. Aber
Ja, auch süß hier, wie er mit den Schuhen so auf dem Bauch quasi und die Schuhe nach oben ist irgendwie echt rührend. Ich mag, er hat auch so ein Gesicht, ne?
Ja.
Also Baldwin hat einfach sein Gesicht und das hat so viel Ausdruck. Aber sorry, jetzt laber ich dir schon wieder rein in deine Buchvorstellung hier.
Sehr gerne. Ich würde gerne mal den Baldwin, das, was ich so den Sound nennen würde, hören. Und diesen Sound, finde ich, den hat Miriam Mandelko, den überträgt die sehr gut ins Deutsche. Und deswegen habe ich eine Stelle und habe mich gefragt, denn ob du vielleicht Lust hättest, sie vorzulesen.
Na, immer gern.
Und zwar geht es darum, dass er, und das habe ich auch schon mal erwähnt, aber das ist vielleicht wichtig, nochmal rauszustellen, er hat halt viel die Verantwortung für seine kleinen Geschwister gehabt, als er jünger war, weil die Mutter da irgendwie auch nicht so die Zeit hatte und es waren einfach auch sehr, sehr viele. Und dann hat er die so ein bisschen mit aufgeschrieben. Alles wird
hat er später auch.
Später hat er es dann aber aufgeschrieben oder hat zumindest beschrieben, wie das so ist mit den kleinen Kindern. Und da haben wir jetzt eine Stelle, ich zeig dir das mal kurz, das wäre hier ab da und dann bis darüber. Da habe ich dann so eine Markierung gemacht.
Ah, ja.
Und jetzt hören wir mal den Baldwin-Sound.
Ein Neugeborenes ist etwas ganz Besonderes. Und ich habe noch nie zwei Babys gesehen, die sich auch nur entfernt ähnlich sahen oder ähnlich anhörten. Da ist es, dieses atmende Wunder, das nicht einen Augenblick ohne dich leben kann, mit einem Schädel zerbrechlicher als ein Ei, ein Wunder an Augen, Beinen und Fußnägeln und vor allem ein Lungenwunder. Es rudert durchs Licht wie ein blindes Wesen und ist ja vorerst auch blind. Was fängt es an mit dem, was es sieht? Es hat ein paar Haare, die es gleich wieder verlieren wird, es hat keine Zähne, es pinkelt dich voll, es rülpst und wenn es Angst hat oder Hunger probiert es, völlig ahnungslos ob des Wunders, das es da vollführt, seine Lunge aus. Es entdeckt, dass es eine Hand hat, dann entdeckt es, dass es Zehen hat, kurz darauf entdeckt es, dass es dich hat. Und da es bereits beschlossen hat, leben zu wollen, schenkt es dir, wenn du näher kommst, ein zahnloses Lächeln, gurgelt oder kichert, wenn du es hochnimmst, klammert sich an Daumen, Augapfel oder Haare. Und da es sich bereits gegen die Einsamkeit entschieden hat, brüllt es, wenn du es hinlegst. Du beginnst die abenteuerliche Reise, dieses Geschöpf kennen und bändigen zu lernen. Du weißt, was jeder Laut zu bedeuten hat, ohne zu wissen, dass du es weißt. Du weißt, wenn es hungrig ist, das ist ein Laut. Du weißt, wenn die Windel nass ist, das ist ein anderer Laut. Du weißt, wenn es wütend ist und wenn es sich langweilt. Du weißt, wenn es Angst hat. Du weißt, wenn es leidet. Du kommst oder gehst oder bleibst sitzen, je nachdem, was für einen Laut das Baby von sich gibt. Und wo ich geboren wurde, wachst du noch im Schlaf. Denn Ratten lieben den Geruch von Neugeborenen und sind viel, viel größer als sie. Wenn es erstmal unter alle Betten krabbeln, in allen Schubladen fast ersticken, sich mit einem Bindfaden fast strangulieren und sich Gott weiß wie hinter der Heizung einklemmen kann, wenn es bereits an einem Bein von der selbstmörderischen Erkundung des Treppenhauses weggezogen wurde und sich, weil seine Hand schneller ist als dein Auge, mit allem, was in den Mund passt, fast vergiftet hat, bist du entweder verliebt oder zu Hause ausgezogen.
Danke, danke. Das ist, wie Baldwin schreibt, und ich habe eine Weile überlegt, wie man das so beschreiben kann, weil manchmal ja das Wort Liebe, was er selber viel in den Mund nimmt und was auch für ihn sehr wichtig ist, so schnell so kitschig klingt, ne? Dann denkt man irgendwie so, das ist nicht mehr ernst zu nehmen oder so. Er selber hat aber gesagt, und das scheint mir für diese Erinnerung, die er da in Kein Name bleibt ihm weit und breit teilt, sehr, sehr wichtig und auch für sein gesamtes Werk, dass er Liebe ernst nimmt. Für ihn ist Liebe nichts, worüber man sich lustig macht, nicht irgendwie was Kitschiges, sondern was Essentielles, was man sozusagen lernen muss und was man auch verteidigen muss und worum es auch geht. Liebe und Begehren spielen einen extrem wichtigen Teil für ihn darin zu verstehen, wie die Welt funktioniert und was auch die Rettung der Welt sein könnte.
Und der Leute zueinander, also die Verbindung der Menschen zwischeneinander.
Genau, ne? Das ist auch letztlich das, was ihm, glaube ich, Hoffnung macht. Ne? Mhm. Er hat auch zum Beispiel, weil wir gerade diese Stelle über Kinder gelesen haben, er hat ganz oft gesagt, so die nächste Generation, an die müssen wir denken, wir müssen uns die Kinder vorstellen und dann handeln, wie es für die am besten wäre sozusagen. Also dieser Gedanke ist für ihn sehr wichtig, und einen kleinen Ausschnitt aus diesem Essay, da sagt er, dass meine Geschichte eine ganz andere wäre, hätte die Liebe mich nicht gezwungen, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Sie half mir, mich aus der Hautfarbenfalle herauszuschälen, denn Menschen verlieben sich nicht nach Hautfarbe. Und ein zentrales Thema von ihm oder das zentrale Thema gezwungenermaßen war eben, wie kann dieses Zusammenleben zwischen Schwarz und Weiß in den USA funktionieren? Mhm. Und was für mich beeindruckend ist und was in dem Essay, in dem Interviewband, den ich jetzt als nächstes vorstellen möchte, eine ganz wichtige Rolle spielt, ist, dass Baldwin jemand war, der immer die Ambivalenz aufgemacht hat, der immer die andere Seite mitgedacht hat, der in diesen Gesprächen, die in diesem Interviewband Ich weiß, wovon ich spreche, erschienen bei Campasalon, versammelt sind und die aus mehreren Jahrzehnten sind, von Fernsehinterviews bis zu Zeitungsinterviews, auch Interviews mit Prominenten wie zum Beispiel Audre Lorde, der immer wieder auch das Verständnis für die hat, die Täter geworden sind, das Verständnis dafür oder sich fragt, was geht im Kopf von diesen weißen Rassisten vor? Was geht im Kopf von homophoben Menschen vor? Warum machen die das? Warum müssen wir quasi bis zu einem Punkt verstehen, warum die das machen? Warum können wir erst dann damit umgehen, wenn wir verstehen, warum die das machen? Also nicht falsch verstehen, Baldwin hatte auch totales Verständnis auf der anderen Seite, zum Beispiel, wenn die Black Panthers ab gewissen Punkten Gewalt angewendet haben. Oder für Malcolm X, der gesagt hat, irgendwann müssen wir uns auch mal wehren.
Ja, geht ja nicht um eine Relativierung bei Baldwin.
Genau, es geht, und das macht er auch nicht. Also er hat sozusagen immer Verständnis, aber er verteufelt sozusagen nicht die ganze weiße Seite, sondern er möchte das verstehen. Und da kommt, glaube ich, dieses Liebe oder Begehren Thema auch mit rein. Also er hatte auch verschiedene Liebhaber, die eben auch weiß waren, und und das Thema taucht auch in seinen Romanen auf, wo es Paare gibt, wo der eine Part weiß ist, der andere schwarz, und wo es dann viel um die Frage geht, können die zusammenleben, schaffen die das sozusagen über den Rassismus, über die Gesellschaft, über die Zuschreibungen der Gesellschaft hinweg.
Ja, und das zeigt ja auch wieder, warum für ihn die Kinder auch so wichtig gewesen sind, ne? Weil jeder Mensch vor seiner gesellschaftlichen Prägung halt irgendwie ein Kind ist und eigentlich damit nichts am Hut hat und sich dann verändert.
Und dann halt geprägt wird und sich dagegen auch nicht wehren kann.
Ja.
Und er hat es, seine Hoffnung für Amerika war, und das würde ich gerne vorlesen, kleines Zitat, wenn die Amerikaner es zustande brächten, dass dieses ganze Experiment, ihr ureigenes amerikanisches Experiment, nämlich Zusammenleben zwischen Schwarz und Weiß, wirklich gelingt, dann könnte das von großem Wert für die übrige Welt sein. Und da hat er halt immer noch dran geglaubt oder immer noch drauf gehofft, auch wenn er gerade beim Verfassen des Essays, über den wir gesprochen haben, kein Name bleibt ihm weit und breit, den Ermordungen von Martin Luther King und Malcolm X, wirklich erschüttert war und auch gesagt hat, also immer wieder auch diese Momente hatte, wo er gesagt hat, wie soll das irgendwie was werden? Und dann aber merkt man auch in den Gesprächen, wie er sich immer wieder so ein bisschen zusammenreißt und sagt, nee, aber wir müssen dann weiter dran denken, es gibt dann irgendwann die Kinder und wir müssen da weiter dran kämpfen, wir müssen da weiter dran arbeiten. Ich würde sagen, in diesem Band, ich weiß, wovon ich spreche, kann man einerseits Baldwin beim Denken zusehen. Man kann sehen, wie er seine Argumente im Gespräch entwickelt oder auch verfestigt oder nochmal deutlich macht. Und man kann aber auch ihm bei was zusehen, was er auch mit seinem ganzen Werk letztlich versucht hat und was er selber auch beschreibt und was ich auch nochmal einen wichtigen Punkt finde, den ich auch nochmal vorlesen möchte. Über das Schwarzsein hört man in diesem Land nur, dass es etwas ganz, ganz Schreckliches ist. Und um daran nicht zu zerbrechen, musst du sehr tief in dir graben und dich selbst neu erschaffen. Unabhängig von den Bildern, die Amerika bereitstellt, du musst dich durchsetzen. Das mag sehr seltsam klingen. Du musst entscheiden, wer du bist und die Welt dazu zwingen, sich mit dir zu beschäftigen und nicht mit ihrer Vorstellung von dir. Und ich glaube, das ist was, was er halt auch wirklich mit seinem Werk einfach versucht hat, ne?
Ja.
Und dabei aber halt viel weiter gegangen ist als nur, sage ich mal, das Bild von sich selber irgendwie neu zu erschaffen, sondern er hat eben auch daran gearbeitet, das Bild von generell, was es von schwarzen Menschen in Amerika gibt, neu zu erschaffen oder zu bearbeiten. Und dann gibt es noch einen Band, der erschienen ist, Lynn. Einen letzten.
Ja, und der ist über James Baldwin der und nicht von James Baldwin.
Genau, der ist über James Baldwin und zwar von René Aguiga. Kennst du den zufällig?
Mm-mm.
Kannte ich auch nicht. Der leitet allerdings das Kulturressort des Deutschlandfunks.
Okay, sollte man vielleicht mal gehört haben.
Könnte man mal kennen. Und der hat ein Buch geschrieben, ist also einer, der sich lange mit Baldwin beschäftigt hat. Das Buch heißt im Untertitel Der Zeuge, ein Porträt. Und das ist es auch. Also es ist keine Biografie, aber es erzählt so anhand von seinem Leben, aber so geordnet nach Themen, was so die Themen von Baldwin sind und vor allem anhand der Lektüre seiner Bücher. Also was kann man sozusagen aus diesen Büchern ziehen? Warum ist Baldwin eigentlich, stellt sich das Buch auch so ein bisschen die Frage, immer noch so aktuell, warum wird er jetzt wieder überall herangezogen? Da gibt es so verschiedene Punkte, zum Beispiel auch, dass Baldwin neben seiner Sprachgewalt eben auch sehr gut, also sehr viel über Polizeigewalt zum Beispiel schon geschrieben hat. Er hat auch sehr viel darüber geschrieben, dass die Gefängnisse voll sind mit Schwarzen, die da eigentlich nicht landen dürften, weil das Gerichtssystem kaputt ist. Also viele Themen, die mit Black Lives Matter oder so aufgekommen sind, finden sich eben bei Baldwin. Deswegen eignet er sich auch extrem gut als Vorbild. Dann macht Aguiga auch stark einen Aspekt, der sonst, glaube ich, in Büchern gar nicht so viel erwähnt wird, aber der natürlich schon eine Rolle spielt, dass man Baldwin extrem gut auf Instagram-Kacheln zitieren kann, weil er irgendwie extrem druckreife Sätze gesagt hat, die sich gut eignen für alle möglichen Anlässe, dass auch sowas natürlich eine Rolle spielt, um jemanden wieder nach oben zu bringen, ne? Wenn man dann so ein schönes Foto hat mit einem schönen Zitat und dann kommt es in ganz vielen Debatten quasi, tauchen Zitate von ihm auf, dass solche Dinge eben einfach alles eine Rolle spielen.
Aber wie bitter eigentlich auch, ne, dass Baldwin noch so aktuell gelesen werden kann. Also, dass diese Probleme, zu denen er sich zeitlebens geäußert hat und zu denen er so von ganzem Herzen nach Lösungen gestrebt hat, dass die einfach
immer noch da sind.
Immer noch da
sind. Da musste ich auch bei den Kindern dran denken, weil auf eine andere Weise ist das ja genau der Topos, den wir bei der Klimakrise haben. Ne?
Ja.
Dass es darum irgendwie so, wir müssen an unsere Kinder denken und jetzt was machen. Sonst, also ohne dieses Denken da.
Voll. Und noch ein kleiner Bogen, wenn wir über Kinder sprechen, hier waren ja jetzt, letzte Woche waren ja Landtagswahlen hier bei uns in Sachsen und wie viele junge Leute die AfD gewählt haben. Ja, also da merkt man ja auch, wie schnell du aus dieser Kindheit rausrutschst und zu so einem in die Gesellschaft, in die Politik eingebetteten Wesen gemacht wirst von unterschiedlichen Kräften, die das dann irgendwie zu missbrauchen wissen.
Ja.
Also erschreckend halt einfach.
Total. Was Aguiga macht, ist, einen Gedanken zu entwickeln zu Baldwin, den ich gerne noch teilen möchte am Abschluss. Ich würde sagen, dass dieses Buch von Aguiga ein sehr guter Einstieg ist, weil sich super lesen lässt und weil ist irgendwie auch, finde ich, wenn man das so sagen kann, mit dem alten Wort ehrenwert ist, sich an den Texten dieses Autoren wirklich auch dran zu halten und zu sagen, zu schauen, was hat der gesagt, nicht irgendwie alles Mögliche, was es so an Anekdoten gibt und irgendwelchen Sachen, die andere dann mal kolportiert haben, sondern wirklich zu gucken, der hat ja was gesagt, der hat sich ja ausgedrückt, was wollte der sagen, was hat er selber sozusagen gebracht. Und Auriga entwickelt das Bild des Zeugen, um die zwei Seiten quasi von Baldwin zu verbinden. Ich habe die Seiten schon vorgestellt, aber ich will sie nochmal vorstellen, wie sie bei Auriga sich zeigen. Nämlich einerseits das literarische Programm, die Künstlerschaft, wenn man das so will, von Baldwin. Da hier ein Zitat. Realismus, das ist der Name des ästhetischen Programms, auf das James Baldwin in all den Jahren seines Arbeitens immer wieder zurückkommt, wenn er seine Ideen von Literatur reflektiert. Und es ist halt bei Baldwin so, dass er immer gesagt hat, man muss die Menschen, also man kann nicht einfach sagen, die Schwarzen in den USA, sondern man muss den einen Schwarzen beschreiben, der morgens zur Arbeit geht, der laute Rückschläge erfährt, der dann abends nach Hause kommt, vielleicht Gewalt gegen seine Frau anwendet, aber sozusagen gefangen ist in einer größeren Struktur.
Mhm.
Und man muss die Frau zeigen, die irgendwie sich von morgens bis abends arbeitet, aber trotzdem weiß, sie wird ihren Kindern nie die Chancen ermöglichen können, die weiße Menschen haben oder so. Also dieses Blicken auf den Einzelfall, um Kollektividentitäten zu zerstören oder zu sagen, Kollektividentitäten sind immer falsch. Es gibt nicht die Juden, es gibt nicht die Schwulen, es gibt nicht die Schwarzen, sondern es gibt immer diesen einen und dann noch einen und dann noch einen und dann noch einen. Und diese
dazu fällt mir nur ein, kennst du einen?
Genau. Sehr treffend, und das sah Baldwin auch so, und das hat er sozusagen immer wieder versucht dann in seiner Arbeit, das eben freizulegen und die dann zu zeigen. Das ist sozusagen die literarische Seite. Dann gab es aber eben auch die aktivistische Seite, den Zwang, wie ich schon gesagt habe, immer wieder sich zu engagieren in der Bürgerrechtsbewegung gegen die Gewalt, gegen die Brutalität in den USA, gegen diese Rassentrennung. Und da auch nochmal ein Zitat: Betroffenen zuhören, Interesse an deren Lebensrealitäten, Verstärkerfunktion, Thesenbildung, Empowerment, Drängen auf Veränderung. Aus diesen Zügen setzt sich der aktivistische Intellektuelle zusammen, den James Baldwin seit den 1960er Jahren verkörpert. Baldwin, in seinen literarischen Essays ein Meister der Differenzierung, greift als Aktivist, wenn es der Wahrheit dient, erbarmungslos zum Mittel der Entdifferenzierung. Das heißt, er war auch teilweise gezwungen, das, was er eigentlich als richtig ansah, nämlich das Ambivalente, was ja Literatur irgendwie auch ausmacht, nicht zu deutlich zu werden, als Intellektueller, der dann irgendwie in einem Fernsehstudio auftritt und vielleicht mit einem Weißen diskutiert, der irgendwie meint, das wäre doch alles gar nicht so ein Problem in Amerika, dann eben auch ein bisschen, sage ich mal, wenn es der Sache dient, auch mal den Holzhammer rauszuholen, wenn man das so sagen möchte.
Ja, und das ist nämlich spannend. Ne,
das ist natürlich eine Diskrepanz, mit der du dann auch irgendwie leben musst.
Ja,
ne?
Na, weil halt auch in der Politik, gerade wenn du für jemanden sprechen möchtest, musst du halt Verbindungen herstellen und Gemeinsamkeiten überbetonen, während du in der Literatur die Unterschiede und das Individuelle herausstellst.
Und Punkte stark machen, auf die du dich geeinigt hast. So funktioniert ja jede Wahlkampagne irgendwie. Es gibt dann eine Floskel und die wird dann immer wieder wiederholt. Ja. Und das ist was Baldwin wahrscheinlich wirklich auch viel Kraft gekostet hat und wo er sich aber auch verpflichtet fühlte, das zu machen. Und zum Abschluss entwickelt eben Auriga das Bild des Zeugen oder kommt auch zu Baldwin. Baldwin hat das auch selber gesagt. Und zwar, Baldwin hat gesagt, du legst hilflos Zeugnis ab für etwas, das jeder weiß und dem sich niemand stellen will. Und dann kommt Auriga's Einschätzung, Zeugnis ablegen. Damit bietet Baldwin selbst einen Ausdruck an, der die Spannung zwischen Autorschaft und Aktivismus zwar nicht auflöst, wohl aber ein gemeinsames der beiden Rollen erkannt.
Mhm.
Und ich dachte mir auch jetzt so, ich meine, wir schreiben ja auch und ich meine, wir kennen ja auch diese, oder ich glaube, dass wir das kennen und ich kenne das auch auf jeden Fall aus dem Umfeld so, diese Frage, wie sehr muss man sich denn, wenn man sich jetzt für Schreiben interessiert oder eine intellektuellen Tätigkeit nachgeht, irgendwie auch für die Politik interessieren. Du hast gerade die Landtagswahlen gesagt. Inwiefern ist man irgendwie auch so ein bisschen verpflichtet, dann irgendwie schon auch was da zu machen oder ne? Also so diese Diskrepanz, die man immer so ein bisschen oder diese Kluft, die man immer so ein bisschen spürt zwischen der Wirklichkeit, dem Politischen und dem, dass man manchmal einfach nur gerne die Tür zumachen will und sagen will, ich schreibe so für mich.
Ja.
Aber man ist natürlich nicht nur für sich alleine. Und das ist das Bild des Zeugen, finde ich ganz schön. Und Lynn, wir haben zum Abschluss, um mit Toni Morrison, die dazu natürlich was sehr Schönes gesagt hat, James Baldwin zu enden, hätte ich noch mal ein kleines Zitat zum Vorlesen.
Ja.
Und dann kommen wir zu unserer letzten Kategorie für heute. Vielleicht einfach ab da ist dann auch noch ein bisschen Aguiga
bis
dabei.
Bis zum Ende?
Ja.
Denn die drei Geschenke für die Nachwelt, die Morrison in Baldwins Hinterlassenschaften erkennt, lassen sich mühelos auch jener Musik zuordnen, die Baldwin so emphatisch zu beerben beanspruchte. Eine eigene Sprache, Mut und Zärtlichkeit. Baldwin habe das amerikanische Englisch ehrlich gemacht, sagt Morrison. Jetzt kommt ein Zitat. Du bist in dieses verbotene Gebiet eingedrungen und hast es entkolonialisiert, es des Juwels seiner Naivität beraubt und es für Schwarze entsperrt, so dass wir es in deinem Gefolge betreten, besetzen und umstrukturieren konnten, um unserer komplizierten Leidenschaft gerecht zu werden. Gleich zu Anfang ihres Nachrufs sagt Morrison etwas Ähnliches knapper. Zitat: Du hast mir eine Sprache gegeben, in der ich wohnen kann. Ein so vollkommenes Geschenk, dass es wie meine eigene Erfindung scheint. Und noch knapper, Zitat: Jetzt entdecke ich, dass ich in deiner Gesellschaft mich selbst erkenne. Wow, also das ist natürlich auch das Schönste, was über das Schreiben
haben kann. Ne?
Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir damit zum Schluss.
Was vom Tage übrig blieb.
Ja, jetzt hat Baldwin Jubiläum gehabt und eigentlich wäre das ja auch ein Anlass, ihn in unserer letzten Kategorie zu nennen. Aber mit ihm wollten wir uns eben ein bisschen ausführlicher beschäftigen. Aber jetzt lernen wir doch noch mal ganz kurz oder denken besser gesagt noch mal ganz kurz an jemanden, der auch nicht so ganz irrelevant ist für die Literaturgeschichte.
Ja, und zwar Josef Roth. Der wäre nämlich am 2. September, das heißt am Montag von uns aus gesehen, wenn wir heute rauskommen, Mittwoch, also am Montag, 2. September, 130 Jahre alt geworden. Roth ist 1894 in Prodi in Österreich-Ungarn geboren, das ist die heutige Ukraine, und ist irgendwann nach einem sehr bewegten Leben als Anti-Nazi, als Antifaschist, als Schriftsteller, als Journalist vor allem auch im Armenhospital in Paris gestorben am 27. Mai 1939. Auch an den Folgen seines lebenslangen Alkoholkonsums. Mhm. Roth hat diese extrem bewegte Epoche der 20er, 30er Jahre mit dem Ersten Weltkrieg, dann dem Heraufziehen des Faschismus mitbegleitet, kann man sagen, war da sehr eng dran, war mit vielen Autoren beschäftigt, bekannt wie Stefan Zweig, Ernst Toller, Egon Erwin Kisch, Suma Morgenstern und Irmgard Keun. Und ist ein Meister der Beschreibung, wirklich. Und ich würde als Einstieg für Menschen, die sich jetzt dafür interessieren, also es gibt sehr berühmte Romane, Radetzky Marsch zum Beispiel, es gibt aber auch die gesammelte Feuilletons, Reportagen. Und die habe ich gelesen und habe mich sofort in diesen Schriftsteller verliebt. Die heißen, bei Diogenes ist da ein Band erschienen, der auch sehr schön ist. Ich zeichne das Gesicht der Zeit, Essays, Reportagen, Feuilletons. Und das ist so ein Buch, das schlägst du auf und du kannst auf jeder Seite einen Satz finden, den du sofort zitieren könntest. Eigentlich kannst du fast jeden Satz sofort zitieren. Und wir sind ja jetzt gerade wieder in so einer politisch bewegten Zeit, wo auch Rechte generell in Europa, aber eben auch in Deutschland leider, wieder stärker werden. Und ehrlich gesagt kriegt man dann, wenn man ihn liest, so eine gewisse Melancholie, was auch ganz gut passt, weil er ist auch so ein Meister der Melancholie. Alles ist immer von Melancholie durchzogen. Weil er diese Umbrüche einfach auch als sehr schmerzhaft irgendwie empfindet und immer so ein bisschen diese Melancholie nach der alten Zeit hatte vor diesen Weltkriegen. Aber ganz abgesehen davon denkt man, wenn man ihn liest, es wäre schön, wenn es so einen noch gäbe, der auf diese Art Journalismus betreibt, der auf diese Art hinguckt, der, wenn er irgendwie an einen Ort fährt, wirklich den Menschen zuguckt, wie sie leben, ohne irgendwas beweisen zu wollen, ohne irgendwie einen Leitartikel schreiben zu wollen, sondern sich einfach in einen Café setzt und sagt, okay, ich gucke jetzt mal, wie die Menschen hier so sind, wie die sich bewegen. Ja. Und deswegen eine kleine Erinnerung heute an Josef Roth.
Dann stoßen wir an auf ihn und beschließen damit unsere erste Folge nach der Sommerpause.
Sehr gerne.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Das war Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Mieglitz und Josef Braun.